Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Wir sprechen heute über einen guten Start der Handballer in die Heim-EM. Zudem beginnen die Australian Open aktuell und Andy Wellinger feiert einen Schanzenrekord. Das alles und noch viel mehr in Folge 198 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und damit einen wunderbaren guten Morgen, David. Wir haben uns ja vor wenigen Stunden erst gesprochen.
Ein herzliches Hallo auch von mir in das verschneite Göttingen vom verschneiten Marburg aus und auch ein herzliches Hallo an euch da draußen. Ja, das ist richtig, denn am Sonntagabend haben wir live gestreamt, zusammen mit David Müller von Football's Coming Home, zusammen auf die Hinrunde der Fußball-Bundesliga der Herren zurückgeschaut. Das Ganze findet ihr bei YouTube, könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinklicken. Das Ganze kommt im Laufe der Woche dann noch als Folge 199 in unser Podcast-Feed, aber vorher auf jeden Fall sicherlich auch einen Blick bei YouTube lohnend und deswegen dahin gehend wirklich die Empfehlung. Und heute natürlich klassisches Programm im Wochenrückblick. Fußball ein bisschen zurückgefahren, aber Benny hat es ja schon angesprochen. Viel los, das wir trotzdem besprechen. Kurznews, wir haben natürlich die Handball-EM mit dabei. Wir sprechen über die Australian Open im Tennis, die ja so gestern richtig losgegangen sind. Dann geht es weiter mit dem Snooker, auch endlich mal wieder Thema bei uns. Dann NFL-Playoffs, die sind auch losgegangen, also wirklich eine Menge los. Darts, Eishockey, Basketball und im Wintersport dann Ski Alpin, Biathlon, Skispringen, kein Langlauf, aber dafür nordische Kombination und natürlich auch die Disziplin im Eiskanal, bevor wir dann nachher zumindest ganz kurz auf die Ergebnisse des Fußballwochenendes eingehen. Aber das, wie gesagt, dann im YouTube-Livestream. Ich denke, wir steigen einfach ein mit den Kurznews. Hast du da überhaupt was großartig notiert, Benny, diese Woche?
Ich ein bisschen weniger, aber du hast ja, glaube ich, noch etwas zum Eiskunstlauf. Zumindest startet da, glaube ich, gerade die EM, richtig?
Genau, die ist schon letzte Woche losgegangen. Wir hatten ja schon mal, ich weiß gar nicht, ob wir drüber gesprochen hatten oder ob es euch im TV-Programm eingefallen ist. Wir regen uns ja mitunter drüber auf, dass Sportarten in Livestreams wandern bei den Öffentlich-Rechtlichen. Aber dieser eine merkwürdige Spartensender, der da immer noch rumlungert, One, hat am Wochenende fleißig Eiskunstlauf-Europameisterschaft gezeigt. Ohne deutsche Medaille, aber immerhin trotzdem irgendwie dahingehend verwunderlich, weil wir uns so sonst immer drüber aufregen, dass manches im Livestream verschwindet. Hust, hust, Nationalländerspiele der Frauen im Fußball beispielsweise, vom Wintersport mal ganz zu schweigen.
Ja, ganz genau. Das ist ein Phänomen, was uns jetzt schon immer mal öfter aufgefallen ist. Aber ich denke, ja, vielleicht kann man am Ende noch mal, wenn irgendwas Spannendes passiert ist, darauf zurückkommen. Aber ich würde sagen, wir haben so viele Highlights, die gerade auf uns warten. Zum Beispiel die Handball-EM, mit der wir direkt loslegen. Bitte.
Eine Sache noch dazwischen, weil das sonst auch wahrscheinlich untergeht. Morgen starten die Olympischen Winterjugendspiele in Gangwon in Südkorea. Es ist ja noch eine Gesundheit, recht neue Erfahrung oder eine neue Einführung. Deswegen da sicherlich ein Blick drauf, was die unter anderem deutsche Jugend da auch bei den Olympischen Jugendspielen im Winter so zaubern kann. Genau, dann lass uns direkt einsteigen in die Handball-Europameisterschaft. Da darfst du auch gerne einsteigen. Wir konnten gestern das zweite Spiel auch zusammen sehen. Und Deutschland lässt sich bisher nicht lumpen. Andere Favoriten, nochmal, doch keine Gesundheit. Nicht. andere Favoriten hingegen wackeln dann doch schon so ein bisschen, Benny.
Ja, ganz genau. Also natürlich vielleicht erstmal, um auf Deutschland einzugehen. Es gibt einen Start nach Maß. Wir stehen jetzt nach zwei Spielen, bei zwei Siegen, zwei gute Siege, ein deutlicher Sieg gegen die Schweiz mit 27-14. Und gestern Abend haben wir dann zusammen nach unserem Stream auch noch die Partie gegen Nordmazedonien geguckt. Auch da hieß es am Ende ein deutlicher Sieg, 34-25. Da der Spieler des Spiels, Juri Knorr, davor zum Beispiel Andy Wolf, der überragte. Gestern aber auch der andere Torwart Spät, der wieder gute Leistung gezeigt hat. Also in der Offensive sowie in der Defensive spricht gerade einiges für Deutschland. Und auch weil die Franzosen so ein bisschen schwächeln. Da hat's nur für einen knappen Sieg gegen Nordmazedonien gereicht mit 30-29. Und dann spielen die gestern
39-29, deutlicher Sieg, würde ich sagen.
Oh, Habe ich das
gerade? 39-29. Die haben mit 10 gewonnen, aber ist egal, weil
das
sie haben gegen die Schweiz nur unentschieden gespielt. So, das ist das Entscheidende.
Genau. Sorry, da habe ich am frühen Morgen auf jeden Fall das Ergebnis falsch gelesen. Genau, und das ist auf jeden Fall die Besonderheit. Gegen die Schweiz ging es dann nicht über ein Unentschieden hinaus. Und jetzt geht es eben um den Gruppensieg in der Partie gegen Deutschland am Dienstag. Aber bisher hatte das Turnier ja auch einiges anderes bereitgehalten. Zum Beispiel die Färöerinseln, die doch für die ein oder andere Überraschung gut waren. Sie konnten zum einen die Slowenen zumindest ärgern. 29-32 verlor man dieses Spiel. Aber dann holen die Färöerinseln einfach gegen Norwegen einen Punkt, 26-26. Das kann man sich nochmal gut und gerne in der Zusammenfassung auf YouTube reinziehen von der Sportschau. Das waren wirklich pure Emotionen und von diesen Geschichten lebt auch das Turnier bisher.
Ja, genau. Dänemark ansonsten natürlich auch als Mitfavorit ins Turnier gegangen, bisher ungeschlagen. Siege gegen Tschechien und gegen Griechenland. Da steht das nächste Spiel dann heute Abend schon an gegen Portugal. Und wenn wir auf den anderen Mitfavoriten vielleicht noch blicken, Norwegen gegen Färöer hast du schon angesprochen, auch die Kroaten haben ein Unentschieden hinter sich. Und vom Wochenende gegen Österreich 28-28. Da geht es jetzt gegen Österreich tatsächlich, für Österreich um den Gruppensieg im Fernduell gegen Kroatien. Auch Spanien ist damit drin. Also das ist auch eine Gruppe, bei der ein Unentschieden doch irgendwie so ein bisschen die ganze Gruppe durcheinander würfelt. Also Deutschland steht in der Hauptrunde, das ist jetzt schon klar. Und wir freuen uns dann auf die weiteren Hauptrundenbegegnungen. Aber jetzt erstmal das dritte Gruppenspiel, wie gesagt, Dienstag 20:30. Die Kollegen der ARD sind dann dran, das erste Mal für Deutschland Handball-EM zu übertragen. Genau, ja, wir freuen uns drauf.
Definitiv, das hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten
Highlight.
Nämlich zu den Australian Open. Natürlich, es beginnt jetzt wieder mit den unchristlichsten Zeiten, die man sich vorstellen kann, parallel zum Dschungelcamp, was diese Woche startet. Was für ein Zufall. Und was soll ich sagen? Einige Deutsche haben schon gespielt, einige spielen aktuell. Zum Beispiel Jannik Hanfmann. Aktuell steht es da 6-4, 6-3, 4-4 für Gael Monfils, den Franzosen. Aber auch ein Altmaier spielt gerade. Der liegt wiederum 7-5, 3-6, 6-7, 4-5 gegen den Russen Kachanov hinten. Aber auch Maximilian Marterer spielt aktuell gegen den Portugiesen Borges. Und da wird's knapper. 5-7, 6-6. Also das scheint echt eine lange Partie zu werden.
Müssen wir am Ende der Folge vielleicht auflösen, je nachdem, wie weit die dann schon sind.
Ganz genau.
Aber bei den Frauen können wir auf jeden Fall schon erfolgreiche Ergebnisse festmachen. Oder, Benni?
Ja, definitiv. Also Laura Siegemund und Tatjana Maria waren jetzt schon erfolgreich. Zum einen gewinnt Laura Siegemund gegen die an Position 17 gesetzte Russin Jekaterina Alexandrova mit 6-2, 3-6, 7-6. Während Tatjana Maria, die gerade wieder so ein bisschen auf dem Weg in die Top 40 der Welt ist, ebenfalls die Partie gewann, diesmal gegen die Kolumbianerin Camila Osorio mit 7-5, 6-7, 6-4. Und auch schon Tamara Korpatsch konnte die zweite Runde erreichen. Wer leider gescheitert ist, ist Ella Seidel. Sie ist gegen Sabalenka ausgeschieden. Ich glaube, das ist für ihr erstes Turnier, für ihren ersten Grand Slam auf jeden Fall dennoch in Ordnung. Sie hat die Erfahrung machen können. Unter den Augen unter anderem auch von Andrea Petkovic, die vor Ort war und sie angefeuert hat. Also ich glaube, da wird sie auch das Positive draus mitziehen. Wen haben wir noch, der noch kommt? Natürlich Alexander Zverev, der trifft ausgerechnet auf einen Deutschen mit Dominik Köpfer in Runde 1. Das wird aber morgen früh stattfinden.
Heute noch Jan-Lennard Struff, 9:30 ist das angesetzt, also das dauert noch ein bisschen. Oje Aliassim gegen Thiem ist auch eine schöne Partie. Ansonsten gibt es natürlich auch schon große Namen, die in Runde 2 eingezogen sind. Medvedev, Tsitsipas, müssen wir jetzt aber nicht alle aufzählen. Deswegen blicken wir vielleicht nachher nochmal drauf, wie es bei Marterer, Hanfmann und Altmaier dann ausgegangen ist oder weitergelaufen ist. Und dann, denke ich, ist auch das natürlich ein dicker TV-Hinweis bei euch, die Nacht zum Tag zu machen bei Eurosport und dann auch morgens die Arbeit etwas aufzuschieben, um dann die Top-Spiele auch noch am frühen Morgen oder am Mittag dann zu sehen. Genau, das zum Tennis und ich würde sagen, wir machen dann gleich mal unsere erste Unterbrechung und melden uns danach im zweiten Take wieder mit Snooker, NFL, Darts, Eishockey und Basketball, Benni. Bis gleich.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Take. Benny, seit der Darts-WM ist Snooker so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Deswegen hat es jetzt auf jeden Fall verdient, den Beginn des zweiten Takes zu bilden. Und da haben wir gestern zusammen das Masters-Finale zumindest ganz kurz gesehen. Und ein alter Bekannter ließ sich den Turniertitel natürlich dann auch am Ende nicht nehmen.
Ganz kurz haben wir es gesehen, ja. Jedenfalls konnte sich Ronnie O'Sullivan in sein 14. Masters-Finale spielen. Auf dem Weg schlug er unter anderem Ding Junhui, Barry Hawkins, Sean Murphy. Und ja, im Finale traf er dann auf Ellie Carter. Am Ende sollte er seinen 8. Triumph beim Masters feiern. Mit einem 10-7 gegen Ellie Carter. Damit erhält ja Ronnie O'Sullivan 250.000 Pfund. Ellie Carter wiederum 100.000 Pfund. Also es ist auf jeden Fall eines der drei Triple Crown Turniere, die es gibt in der Welt des Snooker, also durchaus prestigeträchtig und auch da glaube ich die Besonderheit, dass glaube ich die besten 16 der Welt dabei sind. Also das ist auf jeden Fall ja ein guter Start ins Jahr und das Ding ist, es geht direkt weiter. Gestern Abend war das Finale, heute Vormittag glaube ich geht's auch schon mit dem Grand Prix weiter. Also beim Snooker geht das Jahr wirklich direkt richtig ordentlich los. Aber das soll glaube ich erstmal alles dazu sein.
Genau, dann blicken wir in die NFL. Da sind die Playoffs gestartet, die Wildcard-Round läuft. Ein bisschen was an Schneeunterbrechung, deswegen ist Bills gegen Steelers auf heute verschoben worden. Aber wir haben schon einige Partien vom Wochenende im Hinblick auf die Divisional Round. Also, die Houston Texans gewinnen ganz, ganz deutlich gegen die Cleveland Browns am Samstagabend 45-14. Am Sonntag dann die Partien der Chiefs. Mahomes auch ganz klar vor den Augen von Taylor Swift unter anderem. Gegen die Miami Dolphins 26-7 gewonnen. Die Cowboys verlieren gegen Green Bay 32-48 und die Lions gewinnen knapp gegen die Los Angeles Rams und da ist natürlich auch wieder, da freut vor allem sich RTL und die RTL-Community, Amon-Ra St. Brown, der 110 Yards läuft und dann den Detroit Lions den ersten Playoff-Sieg seit 1992 unter anderem mit dafür sorgt, dass es passiert.
Ja, ganz genau. Definitiv eine Besonderheit. Das ist so krass, der erste Playoff-Sieg seit 32 Jahren. Eine unfassbare Zahl. Genau, ansonsten im Duell der Cowboys gegen die Packers. Die Cowboys werden ja ziemlich hoch gehandelt. Und dennoch waren es am Ende die Green Bay Packers, die sich 48-32 durchsetzten. Da vor allem Jordan Love, der Quarterback, der mit am Ende drei Touchdown-Pässen erfolgreich war und der Nachfolger von Rodgers scheint sich also auch in seiner Rolle so langsam eingefunden zu haben. Und ich denke, auf den Rest schauen wir dann einfach in der nächsten Woche. Wie gesagt, heute Abend unter anderem Steelers gegen Bills, 22.30 Uhr. Das ist wahrscheinlich noch das Spiel, was man am ehesten noch verfolgen kann. Weil ja, die anderen Playoff-Partien, die gehen dann ja teilweise noch später.
Genau, die Buccaneers gegen die Eagles, das Ganze geht dann um 2.15 Uhr los und nächste Woche stehen dann die Divisional Playoffs an, da sind da die Baltimore Ravens noch dabei und die Francisco 49ers, die dann auch gegen die Green Bay Packers spielen werden, das steht jetzt schon fest und die Detroit Lions treffen entweder auf die Tampa Bay Buccaneers oder auf die Philadelphia Eagles. Da geht also unaufhörlich weiter in Richtung Road to Super Bowl und Benny, wir machen direkt weiter mit freudigen Ergebnissen und zwar aus dem Darts, da hat die Q-School, die nach der Darts-WM traditionell stattfindet, für Deutschland richtig gute Erfolge gezeigt oder zutage getragen.
Ja, Wahnsinnsgeschichten, die sich da am letzten Tag der Q-School gestern auch ereigneten. Ich persönlich habe fast den gesamten Tag gestern nur mit Sport verbracht, unter anderem parallel natürlich immer den Live-Ticker von der Q-School offen gehabt und war wirklich verwundert. Es gibt
wirklich keinen Stream irgendwie, ne?
Zur Q-School, so genau, zur Q-School kann man immerhin jeden Dart auf Dart Connect verfolgen. Das ist auch immer wirklich ein großes Fest und diverse Streamer versuchen auch dann alle parallel in dem Stream offen zu haben, alle Spiele. Das macht schon richtig Spaß und wenn man dann auch auf Darts Twitter so ein bisschen rumklickt, da liest man auch echt einiges Cooles. Und es gibt diverse Geschichten, die gerade bei der EU Q-School herausstechen. Das ist zum einen, dass wir einen zweiten Franzosen auf der Tour bekommen mit Thibaut Tricol, der es ebenfalls über die Rangliste schaffte, gestern mit einem starken Halbfinale. Wir haben einen neuen Schweden auf der Tour, beziehungsweise einen neuen alten Tourcardholder mit Jeffrey de Graaf, eigentlich Niederländer, mittlerweile lebt er in Schweden und tritt deswegen auch für Schweden an, der gestern es nur noch mit einem Tagessieg hätte erreichen können. Und was macht er? Er schafft es bis ins Finale und holt sich auch den Tagessieg. Ebenso haben wir aber auch, warte mal, ich mach mal kurz das Ranking auf. Auf jeden Fall auch einen Italiener dabei. Das ist eine Besonderheit. Die PDC hatte noch nie einen Italiener gesehen auf der Tour und jetzt ist es soweit. Mit Michele Turetta gibt es den ersten Italiener im Feld. Auch ein Däne hat sich qualifiziert mit Benjamin Drü-Reuss. Also viele spannende Namen und der erste Neuseeländer aller Zeiten auf der Tour mit Haupai Puha konnte sich ebenfalls qualifizieren. Die Geschichte aus deutscher Sicht ist natürlich, dass sich drei Deutsche am letzten Tag noch qualifiziert haben. Ich hatte schon geahnt, dass wir tatsächlich ohne Tourcardholder rausgehen, weil so viele vor dem letzten Tag knapp dran waren. Lukas Wenig vor dem letzten Tag gerade so noch auf einem Tourcard-Rang war. Aber die Auslosung war so schwer, dass ich echt dachte, oh, ob das nicht am Ende gar keinen gibt. Am Ende hat es Lukas Wenig geschafft, endlich, nach Jahren, die so knapp waren. Auch ein Paul Krone, ich glaube, es ist die erste oder zweite Q-School erst von ihm. Auch der ist ja den meisten vielleicht in der vergangenen Saison das erste Mal bei der Super League aufgefallen, wo er durchaus gut spielte. Und Tim Wolters. Noch nie gehört wahrscheinlich. Sagt
einem erstmal nichts, ne?
Ja. Genau, und der überraschte wirklich mit einem ganz konstanten Spiel, erreichte dann am Ende noch ein Viertelfinale am letzten Tag, was dann sogar gereicht hat für die Rangliste, um über die Rangliste die Tourcard zu sichern. Und darunter musste er aber auch echt ein hartes Spiel bestreiten gegen den Polen Grudziecki. In den letzten 16 gewann er 6-5. Hatte, glaube ich, diverse Matchstarts über sich ergehen lassen müssen, bevor er dann sogar die Partie noch für sich entschied und diesen wichtigen letzten Punkt noch einfuhr. Das Ding ist, wir hätten sogar fast vier Deutsche gehabt. Dominik Grüllich verpasste nämlich in der Vorrunde, also in der Runde zuvor, tatsächlich Matchstarts gegen Alexander Mazek, gegen den Tschechen. Und damit verpasste er auch leider um zwei Darts die Tourcard. Unfassbar. Trotzdem drei Deutsche auf der Tour. Wir haben jetzt 9 Deutsche, 11 Deutschsprachige im nächsten Jahr auf der Tour dabei. Ich glaube, das ist durchaus zufriedenstellend und ein neuer Rekord. Mal wieder.
Das ist super. Das erinnert mich so ein bisschen an die letzten Qualifier zur WM, wo wir auch noch irgendwie die Chance hatten, dass noch drei Deutsche zusätzlich dazukommen und das dann auch zumindest ein paar geschafft haben, wenn auch nicht so viele wie erhofft. Also den Deutschen scheinen die Last-Minute-Entscheidungen zu liegen, wenn es da um das große Geld oder die entscheidenden Punkte geht. In dem Kampf da bei der entscheidenden World Tour beim Darts dann eben dementsprechend dabei zu sein. Genau, dann update ich einmal kurz, was im Eishockey so passiert ist. Über den Jahreswechsel ist das ja auch so ein bisschen untergegangen bei uns, deswegen kann ich einmal sagen, wie es in den deutschen Ligen so aussieht. Die Löwen Frankfurt haben ihren Trainer entlassen, da lief es gar nicht gut. Ich glaube 10 Pleiten hintereinander, wenn ich mich nicht irre, oder zumindest 10 Spiele ohne Sieg. Das sieht jetzt ein bisschen besser aus. Siege sowohl gegen Nürnberg als auch gegen Ingolstadt in den vergangenen Tagen, deswegen kann man sich da aus hessischer Sicht so ein bisschen unten rausschlagen. Tabellenführer ist inzwischen Bremerhaven vor Berlin und Straubing sowie München, Schwenningen und Köln, die im Moment die Play-In-Phase oder die ersten 6 Tabellenplätze belegen. Und am Tabellenende steht Iserlohn, die weiterhin Punkteabstand sammeln und mit jetzt 4 Punkte Rückstand auf Düsseldorf Tabellenletzter sind. In der DEL2 haben wir natürlich auch unsere hessischen Mannschaften mit dabei. Da ist natürlich Kassel weiterhin Tabellenführer im 11 Punkte Vorsprung vor Regensburg, die jetzt gegen Bad Nauheim gewinnen konnten am Dienstag letztriger Woche. Und sonst gucken wir nochmal auf die Ergebnisse von gestern. Kassel verliert im Penalty-Schießen gegen Landshut und Bad Nauheim verliert zu Hause gegen Selb. Bad Nauheim jetzt auf Tabellenplatz 8. Da ist also Abstieg jetzt erstmal keine große Sache, aber man hofft natürlich bei den Playoffs irgendwie eine Rolle zu spielen, damit das so ähnlich laufen kann wie letztes Jahr, als ja Kassel dann nicht den Aufstieg in die DL klar gemacht hat.
Ja, da war was. Kann man sich noch gut dran erinnern als Nordhesse. Naja, genau, ich würde sagen.
Ab zum Basketball.
Genau, ja. Zum Basketball. Auch da gibt es natürlich ein paar Neuigkeiten aus der BBL. Genau, und da konnte sich unter anderem in einem direkten Konkurrentenduell Alba Berlin gegen Würzburg durchsetzen. 90-82 am Ende. Ein wichtiger Sieg. Wenn man da auf die Tabelle schaut, war das tatsächlich das Duell von dem Viertplatzierten und dem Sechstplatzierten. Also da geht es dann doch in die hohen Gefilde da oben. Da ist ja auch noch alles nah beieinander. Dementsprechend ein wichtiger Sieg für Alba. Was gab es noch? Unter anderem verlor der Meister Ulm gegen Rasterfechter, gegen eines der Teams der Aktuellen Stunde, in der Verlängerung erst mit 102-106. Also auch da spannend. Fechter natürlich irgendwie schon irgendwie die Überraschung. Aktuell Fünfter, die mischen sich da ordentlich in den Playoff-Kampf nicht nur ein, sondern sind ganz vorne mit dabei. Ja, ansonsten natürlich auch die Bayern und die Niners Chemnitz haben ebenfalls gespielt. Die Niners führen weiterhin die Tabelle an, auch nach einem Sieg gegen Bonn, 85-77. Genau, und Bayern gab sich gegen Bamberg ebenfalls keine Blöße, 91-69. Wenn man dann aber in den Tabellenkeller schaut, wie geht es den Teams gerade? Ganz unten sind ja immer noch die Hakro Merlins, Crailsheim und Heidelberg. Während Heidelberg aber zumindest, einen kleinen Achtungserfolg einfahren konnte mit einem knappen Sieg gegen Braunschweig, 84-83. Ganz anders sah es für Crailsheim aus. Die gingen in Ludwigsburg unter mit 59-106. Und auch Göttingen, auch wenn sie zwei Spiele weniger haben, sie mussten erneut eine Niederlage einfahren. 85-106 gegen Oldenburg. Auch da sah man wieder kein Land. Also, Göttingen scheint sich doch in diesen Abstiegsstrudel oder zumindest im Abstiegskampf weiterhin zu bewegen. Wir haben sagen seit Wochen, klar, die sind noch zwei Spiele in Rückstand, aber so langsam wird es ja doch ein bisschen, zumindest gefährlich.
Ja, wir drücken weiter die Daumen, dass es dann nicht irgendwie brenzlig wird. Blick nochmal kurz aufs internationale Geschäft. Die MAP-Riesen Ludwigsburg sind in der Champions League drauf und dran, ins Achtelfinale einzuziehen, müssen da gegen Darüsa Faka Istanbul im dritten Spiel allerdings gewinnen, damit das da weitergeht. Im Europe Cup sind auch noch ein paar deutsche Mannschaften vertreten, unter anderem die BG Göttingen, die sich dann unter anderem mit den Chemnitz 99ers noch die deutsche Fahne hochhält. Und in der Euroleague können wir auch mal kurz drauf blicken. München verliert gegen Fenerbahce Istanbul in Overtime und Alba Berlin gewinnt in Lyon 63-88. Tabellenplätze: Berlin weiterhin 18. von 18, München auf Platz 14 von 18. Also da geht es weiterhin nichts in Richtung Playoffs. Mal gucken, ob sich da vielleicht doch noch was tut. Wir blicken nach der Unterbrechung, die jetzt folgt, auf den Wintersport und da hört ihr im nächsten Take erstmal Ski Alpin und Biathlon. Bis gleich.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem ersten Wintersport-Take heute und wir starten rein mit dem Ski Alpin. Benni, vielleicht vorab die Frage, wie sehr ist die Vorfreude bei dir da auf die großen Abfahrtsklassiker-Wochenenden? Wengen haben wir jetzt schon hinter uns, Kitzbühel kommt noch, unter anderem natürlich auch Garmisch wird natürlich Austragungsort von Weltcuprennen sein. Also das ist ja dann doch das, was man als Alpin-Fan gerade in den Speed-Disziplinen sehen möchte, oder?
Genau, die traditionsreichen Stationen, die natürlich irgendwie in keiner Weltcup-Saison fehlen dürfen. Und trotzdem haben wir ja schon an diesem Wochenende gesehen, wenn dann aufgrund der, ja, der Probleme, die wir am Anfang der Saison hatten, durch diverse Absagen, gerade in den Speed-Disziplinen, dass dann einfach mal 3 Speed-Rennen am Wochenende in Wengen stattfinden mussten. Das fanden selbst die Top-Athleten, wie ein Marco Odermatt, nicht sonderlich förderlich. Wir haben auch viele Stürze einige Stürze zumindest an diesem Wochenende erlebt. Mindestens eine auch mit einer doch etwas schärferen Verletzung. Also, es wird auf jeden Fall ein hartes Weltcup-Finale für die Speedfahrer. Die werden am Ende richtig auf den Knochen gehen. Aber ist natürlich die Frage. Irgendwie muss natürlich ein Teil auf jeden Fall wiederholt werden, oder nachgeholt werden, weil die Saison eben tatsächlich sonst gerade für die Speedfahrer kaum eine Aussagekraft hat, wenn man auf das Gesamtranking schaut. Aber die Frage ist ja auch irgendwie wie, oder? Also da muss man ja auch irgendwie den Schutz der Athleten ein bisschen in den Vordergrund stellen, in Teilen. Das ist natürlich ein Ritt auf der Rasierklinge, muss man sozusagen. Und wenn wir dann von 3 Speedrennen an einem Wochenende reden, 2 ist ja oft schon viel, das ist echt sportlich.
Und das gerade auf der Lauberhorn-Abfahrt, die längste Abfahrt im alpinen Skikalender. Okay, die erste Abfahrt war verkürzt, der Super-G ist keine komplette Abfahrt, aber es ist trotzdem einfach viel. Die erste Abfahrt war aus Beaverkrieg nachgeholt worden und das große Ärgernis ist einfach, dass sich viele drüber aufgeregt haben, dass es in Wengen passiert. Man kann es ja, so habe ich es jetzt zumindest verstanden, vielleicht bei Weltcup-Austragungsorten machen, mit denen die Abfahrtstrecken jetzt nicht so lang und schwer sind, wie das in Wengen der Fall ist. Ja, unter anderem jetzt Alexis Pointereau und Alexander Amort-Kilde, Leidtragende dieser Rennen am Wochenende, die mit schweren Verletzungen mitunter sogar ihre Saison beenden müssen. Den Kilde-Sturz habe ich live gesehen, das war im Zielraum sehr, sehr schmerzhaft, wie er da sich gewickelt hat, kann man nicht anders sagen. Also da auf jeden Fall gute Besserungen an alle, die da jetzt verletzt sind, und wir blicken natürlich trotzdem auf die sportlichen Ergebnisse des Wochenendes und dann kann ich euch sagen, ein Schweizer hatte ziemlich viel Spaß am Wochenende, und zwar Marco Odermatt, der siegt die in der Nachholabfahrt vom Donnerstag vor Cyprien Sarrazin, und Alexander Amort-Kilde, der dann am Samstag eher schwer stürzte. Bester Deutscher in diesem Rennen ist Romet Baumann auf Platz 18 geworden. Im Super-G am Freitag siegt dann Sarrazin aus Frankreich vor Odermatt aus der Schweiz und Kilde aus Norwegen, das heißt das gleiche Podium wie am Tag davor. Allerdings ein bisschen durchgemixt. Dominik Paris, der sich in den Abfahrtstrainings schon gut präsentierte, wurde Vierter im Super-G. Und der beste Deutsche hier, wenn ich mich nicht irre, ist Andy Sander auf Position 25 und dann immerhin mit Weltcup-Punkten, genau wie Simon Jocher auf Platz 29. Die Abfahrt am Samstag über die volle Distanz, das kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern, weil das irgendwie die letzten Jahre immer mal verkürzt war, zumindest ein bisschen dann über dem Hundschopf, als es losging, aber hat mich gefreut. Marco Odermatt siegt mit über einer halben Sekunde Vorsprung vor Cyprien Sarrazin und Dominik Paris, das heißt, er hat sich zumindest noch aufs Podest geschlichen, und aus deutscher Sicht kann man sagen, es war ja ein bisschen Blockbildung. Also Sander 28, Vogt 30, Baumann 31, Ferstl 33, Thomas Dresen ist in Tränen ausgebrochen im Sportschau-Interview, weil einfach sein Körper nicht mitspielt, wird Letzter und 42. Simon Jocher noch 38. Also es war irgendwie ein emotionales Wochenende für Deutschland. Sowohl die anderen, für die anderen ja auch, gerade wegen den Verletzungen.
Ja, definitiv. Was natürlich irgendwie doch besonders freut, ist, dass Andy Sander auch zweimal zumindest ein paar Weltcup-Punkte mitnehmen konnte. Das ist auf jeden Fall auch ein Schritt nach vorne, wenn wir dann auf den Slalom gucken, der ja auch noch war. Da hatten wir zumindest mit Sebastian Holzmann auch einen starken 14. Platz dabei. Da kann man mit rechnen. Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, den Slalom noch nicht angesprochen, oder?
Korrekt, genau. Alles gut. Weil, ja, genau, den hat Manuel, ja, dann machst du.
Alles genau, gut. Manuel Feller hat das Ding am Ende für sich entschieden. Es gab dann noch ein Doppelpodium. Auch zwei Namen, die man natürlich von da vorne auch kennt, mit Adley Lee McGrath und mit Henrik Christoffersen natürlich vor allem. Genau, das soll erstmal dazu,
nicht Marco Odermatt da vorne, dass es das überhaupt noch gibt. Wahnsinn.
Ja, dass es das noch gibt, aber natürlich, ich glaube, er hat das auch ausgelassen, oder? Das war dann auch zu viel für ihn.
Ja, ist nicht mitgefahren.
Genau. Also war dann.
War ja auch genug Programm, wir haben drüber gesprochen.
Genau, 3 Rennen konnte
Marco Odermatt. Weißt du, wo Marco Odermatt auch nicht dabei war?
Nee.
Beim Frauenweltcup in Altenmarkt-Zauchensee, der am Wochenende natürlich auch noch stattgefunden hat. 2 Super-Gs in einer Abfahrt. Ein Super-G aus St. Moritz wurde nachgeholt und den konnte Cornelia Hütter für sich entscheiden. Das heißt, Heimsieg für die Österreicherin vor Kaiser Wikow Lee und Lara Gutperami, die hier den 3. Platz belegt. Aus deutscher Sicht Kira Weitler auf Platz 14. Die deutsche Platzierung Katrin Hirtl-Strangassinger wird auf Platz 40 geführt in diesem Rennen. Dann blicken wir auf die einzige Abfahrt bei den Frauen vom Wochenende. Die Italienerin, die ja selbst mit Handbruch Rennen gewinnen konnte, wie wir in den letzten Wintern gelernt haben. Sophia Gotscha gewinnt vor Stefanie Venier aus Österreich. Venier natürlich, nicht Venier. Und Mirjam Puchner, Deutsche. Kira Weidle, richtig starker fünfter Platz, zwei zeitgleiche Dritte vor ihr. Also das ist auf jeden Fall richtig schön, dass wir da eine weitere Top-Platzierung von ihr haben. Die platziert sich da vor Lara Gut-Perami, die für die Schweiz auf Platz 6 fährt. Und ich gucke mal gerade, ob noch eine andere Deutsche dabei war. Ja, das ist tatsächlich so. Und das war wieder Katrin Hirtl-Strangassinger und sie wurde wieder 40. Dann blicken wir noch auf den Super-G vom Sonntag. Lara Gut-Perami gewinnt vor Cornelia Hütter und Mirjam Puchner. Und auch da Sophia Gotscha, am Tag zuvor gewonnen, jetzt hier 8. Ester Ledecká, die kennen wir natürlich auch noch, Platz 11 für Tschechien. Und ich gucke mal, Emma Eicher und Kira Weidle 39. und 40. Hirtl-Strangassinger 45. Das sind die alpinen Ergebnisse vom vergangenen Wochenende.
Genau, ich denke, durchwachsenes Wochenende aus deutscher Sicht. Die Odermatt-Festspiele in den Speed-Disziplinen fangen langsam...
Weidle, Achtungserfolg, aber genau, kein Podium.
Genau, genau. Die Odermatt-Festspiele in den Speed-Disziplinen, die fangen gerade mal wieder so richtig an, sobald die Saison jetzt auch mal richtig ins Rollen kommt. Also, ja, viele Schlagzeilen auch hier, die wir mitnehmen. Und ich würde sagen...
Dann lass mir noch kurz sagen, was jetzt ansteht, bevor wir gleich zum Biathlon kommen, Benni. Wir haben jetzt natürlich den einen Klassiker hinter uns, der nächste steht schon vor der Tür. Für die Damen gibt es jetzt unter der Woche, also morgen, einen Slalom in Flachau und die Herren sind dann in Kitzbühel unterwegs. Das heißt, es gibt am Wochenende die großen Rennen auf der Streif. Freitag und Samstag zwei Abfahrten, Sonntag Slalom auf dem Ganzlernhang. Dann jetzt ab nach Ruhpolding.
Ganz genau. Weil, ja, in dieser Woche geht es dann ja noch nach Antholz und dann gehen wir in die absolut nicht mehr deutschsprachigen Gebiete, sei es Nove Mesto, sei es an den Holmenkollen oder sei es auch in diesem Kalender diesmal wieder Soldier Hollow und Canmore. Das ist natürlich besonders erfreulich.
Richtig so.
Ja. Endlich mal wieder.
Das ist ein Weltcup. Kein Europacup. Das zitieren wir immer wieder. So, früher Sonntagmorgen, Stimme weg, jetzt ist sie wieder da. Bitteschön.
Ganz genau.
Staffelwettbewerbe.
Ja, Staffelwettbewerbe. Und wir schauen da erneut, wie bisher in der gesamten Saison, eigentlich auf ein tolles Ergebnis für die Deutschen. Denn bei den Damen gab es am Ende einen dritten Platz. Das Team um Hettich, Walz, Schneider, Preuß und Kebinger. Am Ende hinter Frankreich und Schweden. Frankreich da, ja, wenig überraschend, die Vorderhand mit Jean Monod, mit Richard, mit Chauveau und mit Julia Simon. Genau, und bei den Männern ebenfalls ein Podium. Am Ende Zweiter sogar hinter Norwegen. Die Norweger, die ja gerade wieder richtig ins Rollen kommen im Biathlon. Das war ja am Anfang der Saison noch nicht ganz der Fall. Letzte Saison auch nicht. Aber scheinbar hat Norwegen die richtigen Schlüsse gezogen, gerade im Sommer. Trotzdem das Team um Strelo, Kühn, Doll und Navrat am Ende auf Rang 2 vor Italien auf 3. Durchaus also Top-Ergebnisse aus deutscher Sicht und zumindest einige gute Schlagzeilen gab es dann auch aus dem Sprint. Denn schauen wir zum Beispiel auf Janina Hettich-Walz, die ohne Fehler wieder auf einem starken 6. Platz landete. Am Ende gewinnt Ingrid Landmann-Tandrevold vor der Schwedin Mona Bronson und Lisa Vitozzi. Und auch Franzi Preuß, trotz zwei Fehlern, muss man ja sagen, auf einem starken 9. Platz. Da sieht man ja auch, wo es hingeht. Aber wir hatten tatsächlich auch eine Debütantin, eine 18-jährige Debütantin mit Julia Tannheimer, die einfach mal schnell in ihrem ersten Rennen überhaupt im Weltcup auf einem 15. Platz landet. Halbe WM-Norm, würde ich sagen, ne? Also durchaus gutes Rennen von ihr. Ohne Fehler blieb sie in ihrem ersten Rennen. Da waren wenig Nerven zu sehen. Sie konnte es im Ziel selbst nicht so richtig fassen, dass sie so in die Weltcup-Saison starten kann. Also Top-Ergebnis hier. Wenn man dann aber auf die restlichen deutschen Ergebnisse guckt, das war eher ernüchternd. 39. Sophia Schneider und Hanna Kebinger wird mit zwei Fehlern 52. Also da ist auf jeden Fall in der Breite diesmal noch Verbesserungsbedarf gewesen.
Genau. Andere mit zwei Fehlern. Du hast ja Franzi Preuß angesprochen. Elvira Öberg schießt auch zwei Fehler und platziert sich vor Janina Hettich, weil sie fehlerfrei bleibt. Ja. Nur einmal, dass wir die Laufzeiten auf dem Schirm haben. Genau, der gerne weiter.
Genau, und bei den Männern im Sprint, da waren es auch nicht die großen Namen aus deutscher Sicht, die ganz vorne mit dabei waren. Aber Justus Strelo konnte trotz eines Fehlers am Ende einen starken 6. Platz einfahren. den Sprint gewann am Ende Vettelis Jostad Christiansen vor Tommaso Giacomel, dem jungen Italiener.
Sehr schön.
Und Taye Boe, der ja auch wieder eine richtig gute Saison fährt. Wir haben zwei Schweizer in den Top 10 mit Sebastian Stalder auf 7 und Niklas Hartwig, der Weltcupsieger, muss man ja sogar sagen, auf Rang 8. Und Philipp Horn auch wieder stabil auf der Loipe. 11. am Ende mit 2 Fehlern. Auch das ist ein Top-Ergebnis. Wir haben aber auch auf Rang 12 einen US-Amerikaner mit Campbell Wright, der ja nur einen Fehler hatte. Navrat auf 14 mit 2 Fehlern. Kühn mit einem Fehler auf 15. Und Doll mit 2 auf 19. Also solide, aber kein Top-Rennen aus deutscher Sicht. Und dann gab es natürlich auch noch traditionellen Hochfilzen. Die beiden Verfolgungen, wo am Ende Lisa Vitozzi bei den Damen.
In Ruhpolding.
In Ruhpolding. Hochfilzen. Hatten wir schon. Lisa Vitozzi gewinnt vor Ingrid Landmark-Tantrevold und aus Norwegen Juni Arne Kleiv, die ohne Fehler blieb, als einzige da vorne drin. Wir haben aber auch eine Schweizerin auf Rang 5 mit Lena Hecki-Groß. Die hatten wir da auch sehr lange nicht. Franzi Preuß mit 2 Fehlern auf Rang 6. Hanna Öberg immerhin mal wieder Top 10. Ja, bisher auch wieder jetzt bei dieser Weltcup-Station in Ruhpolding eher blass, muss man leider sagen. Marketa Davidova, auch eine ehemalige Weltmeisterin immerhin, ohne Fehler nur auf Rang 11. Auch das ist ein Statement. Und Vanessa Vogt mit einem Fehler auf 19. Hettich Walz 4 Fehler auf 23. Ja, wir haben
Hanna Öberg 5 Fehler, Platz 18. Das ist Wahnsinn.
Aber da kann man sich noch so oft über ihre Laufleistung freuen. Wenn dann 5 Fehler bei rumkommen, dann geht es eben auch nicht in andere Top-Ufer.
Lampitsch, 7 Fehler, Platz 24. Also Wahnsinn, was die Laufzeit am Ende ausmacht.
Definitiv. Ja. Und dann noch ganz kurz auf die Verfolgung natürlich. Johannes Dorle gewinnt einen Weltcup. Das gab es auch schon wieder länger nicht. 2 Fehler geschossen, gewinnt vor Christiansen und Bö, also wieder norwegischer Dreifacherfolg. Dorle, der ja in der vergangenen Saison über große Strecken sogar nur im EBU Cup startete. Also, dass der wieder so in den Weltcup startet, unfassbar. Strelo wieder auf 6 mit einem Fehler, auch sehr erfreulich.
Sehr knapp da vorne alles, guck mal die Zeitabstände an.
Naja, Strelo nur 14 Sekunden hinter der Spitze. Und Christiansen und Bö 1,7 Sekunden, 2,4 Sekunden. Also da vorne sind fast alle gleichzeitig ins Ziel gekommen. Philipp Horn 15., Navrat 16. Was haben wir noch? Simon Eder bleibt wieder ohne Fehler, macht einiges gut, am Ende 21. Auch das ist natürlich für den Routinier ein tolles Ergebnis. Kühn 5 Fehler, 25. Doll ebenfalls 5 Fehler, 28. Das Schießen war nicht sein Freund, um es mal so zu sagen, diese Woche.
Ja, genau. Dann, sollen wir dazu noch was sagen? Ansonsten Kalendervorschau. Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert, denn in Antold sind kurze Einzelrennen angesetzt für Donnerstag und Freitag. Ich weiß gar nicht warum. 15 Kilometer bei den Herren, 12,5 bei den Frauen. Ich würde mal sagen, das ist unser Rechercheauftrag, das bis nächsten Montag rauszufinden. Mhm. Am Samstag haben wir dann unser Lieblingsformat Single Mixed und Mixed Staffel und am Sonntag unser wirkliches Lieblingsformat, die beiden Massenstart stehen dann auf dem Programm und es ist auch zeitgleich das letzte Weltcup-Wochenende vor den Weltmeisterschaften, die dann ja quasi das einzige große Februar-Event bilden. In Novo Mesto geht es da am 7. Februar los. Das könnt ihr euch schon mal eintragen. Da starten die Biathlon-Weltmeisterschaften einmal mehr. Ein Event, das ja gefühlt auch fast jedes Jahr stattfindet. So, dann sind wir an diesem Take mit diesem Take zu Ende und melden uns dann nach der Unterbrechung wieder mit dem Skispringen, der nordischen Kombination und natürlich auch unseren drei Disziplinen aus dem Eiskanal, Benni. Bis gleich.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Wintersport-Take. Benni, jetzt geht's weiter mit dem Skispringen und bevor wir zum Japanuary der Skispringerinnen nach Sapporo gehen, beginnen wir mit der Polish Tour, der erstmals ausgetragenen, in Anlehnung an die damalige FIS-Team-Tour, like wenn du sie noch kennst, der ausgetragene Wettkampfserie in Polen, die an diesem Wochenende in Wisła begann. Wir können ganz kurz sagen, wer in der Quali ausgeschieden ist am Freitag, denn da waren schon so ein paar Namen dabei, dass es durchaus nicht uninteressant gewesen ist. Zum einen ein paar Polen aus der nationalen Gruppe, Andrzej Stekala und Maciej Kot, durchaus bekannte Namen. aber eben auch, sagen wir nur, okay, Andreas Wellinger ist Zweiter in der Quali geworden und konnte daran auch anknüpfen, denn Benny, super Team stand an. Ich weiß gar nicht, das erste Mal in diesem Weltcup-Winter?
Ich glaube ja.
An diesem Samstag?
Ja.
Genau, super Team in Wischwa. Slowenien überragend vorneweg und was dahinter passiert ist, war durchaus spektakulär.
Ja, ganz genau, oder? Denn wir reden ja über den am Ende leider nur Zweitplatzierten der Vierschanzentournee, aber wir reden über einen neuen Schanzenrekord.
Astronomisch.
Es ist astronomisch und es ist wieder Andy Wellinger. Am Ende waren es 144,5 Meter, wenn ich mich nicht irre, oder?
10,5 Meter über Hillsize.
Es ist unfassbar. Im Team ja mit Stefan Laie im Superteam angetreten. Ich muss sagen, es hat
geiles großen, Doppel übrigens.
Ich wollte gerade sagen, geiles Doppel. Ich muss aber auch sagen, es hat großen Spaß gemacht. Also ich fand tatsächlich das Superteam am Samstag hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, es macht mit den drei Durchgängen relativ wenig Sinn, wenn nach dem ersten Durchgang nur ein Team rausfliegt. Aber gut, da kann man ja sicherlich noch eine Reform anbringen. Trotzdem am Ende Deutschland.
Na gut, das ist ja Sinn dieses Wettbewerbs, dass ja viele mitmachen und wenn halt nicht noch mehr mitmachen, was willst du da reformieren?
Ja, aber wie viel
symbolisch? Noch einen wegstreichen, dann haben wir einen Einzelwettbewerb.
Yeah. Good point.
Ein Starter pro Nation.
Nee, ich meine in dem Sinne, dass
fünf, wenn du Durchgänge.
Nein, nach dem ersten nach dem ersten Durchgang fällt ja von den 13 Teams nur eins weg, dann sind es 12. Also so ein bisschen Symbolik eigentlich, dass dann ein Team rausfällt. Das war dann Rumänien, glaube ich. Aber am Ende gewinnt.
Auch schon Teamwettbewerbe, wo 8 Mannschaften angetreten sind.
Auch das, ja, das stimmt ja. Aber am Ende gewinnt Slowenien vor Österreich und Deutschland auf 3. Solides Ergebnis. Wer blieb hinter ihren Erwartungen? Auf jeden Fall die Schweiz, würde ich sagen, oder? Am Ende nur 10. Konnte dann, ich glaube, im letzten Sprung noch ein bisschen was rausholen in der letzten Runde. Dass es dann noch für Platz 10 reicht, aber man landet dann hinter der Ukraine zum Beispiel. Also das ist schon etwas bezeichnend, aber auch ein Team wie Japan mit dem Mann der Stunde aktuell eigentlich, mit Kobayashi und Nikaido, der eigentliche Mann der Stunde, würdest du jetzt sagen.
So nämlich.
Die landeten nämlich nur auf Rang 5, hinter Norwegen, hinter Deutschland, hinter Österreich und hinter Slowenien.
Aber findest du das so überraschend? Also, dass sie vor Polen bleiben, ist eine Bemerkung, weil die müssten die Schanze eigentlich kennen. Und ich finde, vorne haben wir mit Norwegen, Deutschland, Österreich, Slowenien wirklich zwei Topspringer. Und ich finde, Ryo Kobayashi mag vielleicht ein Müh über den Topspringern der Nation davor sein, aber ich finde das jetzt nicht überraschend.
Ich sehe aber Nikaido in der aktuellen Form auf jeden Fall ein ganzes Stück vor einem Stefan Laie zum Beispiel. Ein Granerüt ist aktuell auch nicht sonderlich eigentlich in Form, auch wenn das Wochenende wieder ein Schritt nach vorne war, würde ich sagen. Beziehungsweise erst ein Schritt nach vorne, dann einen Schritt zurück. Muss man ja, glaube ich, sagen, wenn man auf den zweiten Tag schaut. Deswegen, überraschend ist das falsche Wort, aber es ist schon kein guter Tag gewesen, der Japaner, kann man, glaube ich, sagen. Aber am Ende auch, ja, die Teams, die sich vorne bewegen, waren die, die man erwartet hätte. So kann man, glaube ich, den Tag zusammenfassen.
Genau, der Schanzenrekord bleibt 144,5 Meter und der wurde auch am Sonntag nicht gebrochen. Das wird auch, glaube ich, erstmal ein bisschen schwierig, das Ganze zu schaffen oder einzustellen. Das ist echt der Wahnsinn. Naja, müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Wir haben ein Video dazu aufgenommen und ihr findet auch sicherlich überall bei Instagram zum Beispiel nochmal ein Video von diesem Sprung. Wirklich der absolute Wahnsinn. So, wir haben die Japaner angesprochen und einer davon konnte sogar gewinnen am Sonntag. Ryuyo Kobayashi holt den ersten Weltcup-Sieg dieser Saison vor Stefan Kraft, der mit 108 Podien jetzt mit Jan Ahonen gleichzieht in der ewigen Rekordebeste-Liste. Und der Tournee-Zweite wird hier Dritter in Wischwa. Andreas Wellinger mit 131 und 128,5 Metern auf Platz 3.
Ja, was man wirklich sagen kann, was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, jetzt kann man wirklich davon sprechen, dass Peter Priots zurück ist. Wieder ein starker fünfter Platz.
Ja, voll.
Das ist wirklich durchaus stark. Aber generell, dass das Team Slowenien nicht mehr nur aus einem starken Ancelanisek wie in der vergangenen Saison besteht, ist auch erfreulich. Klar, dann gab es nochmal einen Domen Priots, der dann immer nochmal auftauchte. Aber wie gesagt, Peter Priots ist wieder da. Lovro Kos, den man auch schon mal auf dem Podium natürlich gesehen hat, ist jetzt aber auch wieder plötzlich ganz vorne dabei. Der war ja auch mal ein bisschen gefühlt wie vom Erdboden verschluckt. Jetzt ist er wieder da. Aber aus deutscher Sicht, ich denke, sonst in der Breite in Ordnung, oder?
Ja. Hatten schon Besseres dieses Jahr, wir hatten, muss man sagen. Ja. Aber 10 Geiger, 12 Laie, 17 Paschke, ist okay. Konsti Schmid war ja auch beim Weltcup dabei, ist allerdings im ersten Durchgang ausgeschieden. Philipp Raimund wurde 30. Ja, ich denke, du hast ja gesagt, Granerüth stark begonnen und dann 42. Ja. Drittletzter quasi. Es gab 5 Disqualifikationen bei diesem Wettbewerb wegen Anzug. Also, ja.
Ja.
Das ist schon Erwähnung wert. Schweiz nicht in Form. Hast du schon angesprochen. Yannick Wasser, neuer Springer. Mhm. Aus Einsiedeln für die Schweiz.
Clemens Muranka wieder da, ne? Aus der Nationalgruppe.
Ja, guck mal.
Ja.
Sintre Ulven Jürgensen. Ist auch ein Name hier. Wahnsinn.
Stefan Embacher.
Alle noch nicht gehört.
Österreicher. Jahrgang 2006, der dabei war, der mal, ja, fast zumindest den zweiten Durchgang erreichte.
Beck Isel richtig gut gewesen.
Das stimmt, ja. Und wir haben wieder. Bin ich blind? Nee.
Renny Caido, richtig, auf Platz 12, Benny.
Natürlich, Renny Caido wieder mit einem soliden Ergebnis. Aber wir haben auch zwei US-Amerikaner in den Punkten wieder. Mit Platz 18 Tate France, das müsste sein bestes Weltcup-Ergebnis sein. Und Platz 29 Eric Belshaw. Also generell das Wochenende hat man auch irgendwie ein bisschen im Superteam zumindest ankratzen sehen, dass in meinen Augen die US-Amerikaner einige Schritte in die richtige Richtung gemacht haben.
Guck ich mal. Tate France. Ein Weltcup-Punkt in Ruka zum Saisonstart geholt. Und sonst überhaupt das zweite Mal erst in den Punkten. Platz 18 auf jeden Fall das Beste. Ja, richtig. Richtig stark. Ja, cool. Genau. Es geht weiter bei dieser Polish Tour unter der Woche jetzt in Zürk. Am Dienstag und am Mittwoch mit den beiden Events dann Normal Hill, bevor es dann am Wochenende in Zakopane auch ein richtiges Teamspringen gibt, wenn ich mich nicht irre. Währenddessen ist natürlich auch der Japanuary der Damen gestartet. Deswegen blicken wir einmal schnell nach Sapporo. Bisher ja ein bisschen wackelig, ehrlich gesagt, beim Damenskispringen, die deutschen Leistungen. Das hat sich jetzt so ein bisschen geglättet am Wochenende. Zuerst über die Ergebnisse vom Samstag. Eva Pinkelnick gewinnt vor Jenny Rautionau und Irene Maria Kvandal aus Norwegen. Katharina Schmid, vormals Altshaus, das ist wie Ex und Twitter jetzt übrigens, auf Platz 7. Luisa Görlich 15., Juliane Seifert 18., Selina Freitag 20. Und im ersten Durchgang ausgeschieden, genau, Agnes Reisch 34., Anna Rupprecht 40. und somit letzte in diesem Wettbewerb mit nur 97 Metern. Aber Benni, am Sonntag lief es deutlich besser.
Genau, grundsätzlich aber auch schon am Samstag. Ich sag mal, einen Schritt nach vorne im Vergleich zu dieser Silvester-Mini-Tour da. Aber ja, Katha Schmid.
Two Nights Tour.
Ja, aber am Ende jedenfalls Katharina Schmid am Sonntag endlich mal wieder auf dem Podium. Das ist ja jetzt auch schon wieder eine ganze Zeit her. Mit Platz 2. Yuki Ito gewinnt auch mal wieder einen Weltcup. Auch nicht den ersten in dieser Saison. Und Nika Krishna vollendet das Podium. Sonst dafür im Team, würde ich sagen, im deutschen Team ein bisschen schwächer. Mit 18 Anna Rupprecht, das ist in Ordnung. Juliane Seifert geht auch wieder öfter jetzt in die Top 20 mit Platz 19, auch sehr erfreulich. Und Agnes Reisch noch in den Punkten mit 29, während Selina Freitag und Luisa Görlich beide knapp rausgehen nach dem ersten Durchgang. 31, sondern 32. da nur. Aber was mir auch aufgefallen ist, ich finde. Okay, nee, der Gedanke, der geht verloren, weil alles gut, hat sie erledigt.
Sehr gut, genau. Dann kann ich euch noch sagen, dass in Zao am kommenden Wochenende auch bei den Frauen ein Superteam-Wettbewerb auf dem Programm steht. Den ganzen gibt es am Samstag. Ist natürlich wieder ein bisschen abenteuerlich mit den TV-Zeiten, aber das müsste am deutschen Vormittag liegen und nicht ganz so abstrus sein wie jetzt mitunter in Sapporo. Also ich glaube, wir hatten ein Springen oder eine Quali nachts um 2 oder nachts um 3. Grüße an Louis Holoch, der hat Nachtschicht geschoben, aber es hat sich ja Gott sei Dank gelohnt mit dem zweiten Platz von Katharina Schmid. Von daher auf jeden Fall auch dahin weiter die Aufmerksamkeit. Frauenskispringen ist auf dem Weg der Besserung und damit sind wir bei der nordischen Kombination angekommen. Der Langlauf macht nämlich Pause nach der Tour de Ski. Der nächste Weltcup-Austragungsort dort ist dann Oberhof. Und von Oberhof blicken wir jetzt nach Oberstdorf, denn da waren die Kombiniererinnen und Kombinierer unterwegs. Und ich denke, wir beginnen mit den Frauen. Am Samstag ein Dreifach-Podium für Norwegen, Leinan Lund vor Horgen und Westvold Hansen. Beste Deutsche, Nathalie Armbruster auf Platz 5 und Maria Gerbot auf Platz 6. Jenny Novak wird 8., Svenja Wirth wird 10., 4 Deutsche in den Top 10. Es geht bergauf, aber vielleicht ja auch mit ein bisschen Heimvorteil.
Genau, natürlich mit ein bisschen Heimvorteil, aber ich glaube, das war sogar das erste Mal in dieser Saison, dass so viele deutsche Namen bei den Damen auch in den Top 10 sind. Gerade Nathalie Armbruster freut mich natürlich sehr, die frisch gebackene Erwachsene ja mittlerweile, oder? Sie ist jetzt 18.
Sie ist 18 geworden,
genau.
Ja, Glückwunsch nachträglich.
Genau, alles Gute. Zwei fünfte Plätze generell an diesem Wochenende, um dem vielleicht schon mal vorwegzukommen. Das geht doch in die richtige Richtung. Da sind einfach gerade einige Norwegerinnen stärker, aber das sind echte Top-Ergebnisse. Ich glaube, da können wir uns nicht beschweren.
Ja, genau. Dann blicken wir gleich auf den zweiten Wettbewerb bei den Frauen. Da gab es auch ein norwegisches Dreifach-Podest, aber auch ein Vierfach-Sieg, denn Horgen, Westfold Hansen, Leinan Lund und Leinan Lund, Marie Formate mit einem Vierfach-Sieg für Norwegen, dahinter Nathalie Ambruster auf Platz 5 und dann haben wir noch Maria Gerbot 10, Jenny Novak 11 und Sophia Maurus wurde 15, Svenja Würth 18, Ronja Loh 24, natürlich auch ein paar neue Namen dabei, Anne Heckel aus deutscher Sicht noch 26, also da gab es ja doch dann ein paar Namen, die uns nur nicht ganz so geläufig waren, aber wir kommen dann zum Wahnsinn des Wochenendes, ich denke, ich untertreibe nicht, vorher Samstag, Normalschanze auch bei den Herren übrigens, bemerkenswert, finde ich, aber eigentlich auch schön. Jan Magnus Rieber gewinnt für Johannes Lamperter und Stefan Rettenegger. Thomas Rettenegger wird Vierter. Bester Deutscher Vinzenz Geiger auf Platz 6, Manuel Feister 8, Julian Schmid 10. Auch schönes deutsches Mannschaftsergebnis, aber der Wahnsinn, Benny, der passiert am Sonntag auf der Normalschanze. Es ist eine HS106, wir kennen sie von der WM 2021, ohne Zuschauer. Man könnte jetzt sagen, irgendwie, ja, Wahnsinn, 5 Österreicher von Platz 2 bis Platz 6 nach dem Springen, gute Sprungform, aber einer hat eine bessere Sprungform, Jarl Magnus Rieber. 112,5 Meter auf einer HS106. Wie geht das?
Wie geht das? Ja, man fragt sich irgendwie jede Saison wieder, jede Saison wieder hat Rieber so eine Schanze, die also
wie ein Planetzer bei der WM, die hat genau, er komplett genau explodiert. Ja.
Also sensationell, jedes Mal fragt man sich wieder, soll der es nicht doch nochmal bei den Skispringern probieren? Weil ich glaube, er hat ja das auch mal
probiert. Bei den norwegischen Meisterschaften, ne? Genau. Hat er mitgesprungen, ja, oder nicht?
Und irgendwie war da noch und mal war da, glaube ich, auch besser als Vorfang und als noch irgendjemand. Also das waren ja schon unfassbare Szenen, aber das zeigt dann nochmal, der Superlativ bei den nordischen Kombinierern heißt eben ja Magnus Rieber. Aber genau, du sagst es schon, dahinter dann auch natürlich 4 starke Österreicher mit Stefan und Thomas Rettenegger auf 3-4, Johannes Lamperter auf einem starken zweiten Platz, Franz Josef Real 5. Und dennoch, gutes deutsches Ergebnis, oder? Also
ja, genau. Ich habe gerade noch mal ein bisschen gegoogelt. In Ruka ist der 153,5 Meter geflogen. Also unfassbar. Es ist wirklich absurd. Aber genau, das Endergebnis sind wir euch noch schuldig, ne? Also, Jan-Magnus Rieber gewinnt, Stefan Rettenegger wird Zweiter, Manuel Feist wird Dritter, Johannes Ritzek 5. Terenz Weber setzt sich im Fotofinish gegen Christian Ilves leider nicht durch und wird am Ende 7. Schmid 11, Mach 12, also das geht doch wirklich bergauf.
Ja, definitiv. Das sind gute Ergebnisse. Da können wir in der Breite auch auf ein gutes Ergebnis schauen. Auch wenn man dahinter schaut, David Mach mit einem starken 16. Platz, ja, Johannes Ritzek 18, das ist in Ordnung. Und Wendelin Tannheimer, ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon anmoderiert habe, als Nummer 23 in einem Weltcup, er wird wieder 23. Ich würde sagen, der ist mittlerweile doch fester Bestandteil.
21. Oder?
23.
Guckst du am Sonntag gerade?
Nee, das ist Samstag.
Ach so, okay, sorry, bin ich durcheinander gekommen. Ja, sehr gut. Aber dann ist er einmal 23. einmal 21.
Genau, also solide Ergebnisse. Ja, so. Der beißt sich so ein bisschen in das Weltcup-Team fest. Das ist auch erfreulich. Wir haben aber noch ein paar andere Deutsche natürlich dabei gehabt, aufgrund der nationalen Gruppe. Tristan Sommerfeld, der 30. wurde, Jakob Lange, 31. Richard Stenzel, auch noch nicht gehört, 41. Nick Schönfeld, 46. Also auch immer dann schön, natürlich neue Namen zu sehen und alles auch noch Jahrgang 2005, 2004. Da kommt auch noch was nach.
Genau, dann blicken wir weiter, wie die German Trophy sich entwickelt. Es geht in Schonach weiter, auf der Langenwaldschanze im Schwarzwald. Hoffen wir diesmal, dass es dann mit den Schneebedingungen kein Problem gibt. Und Benny, wenn ich so auf die Zeit gucke, denke ich, bringe ich euch einmal schnell im Eiskanal auf den Stand der Dinge, bevor wir uns dann noch mal ganz kurz dem Fußball widmen, damit wir nicht allzu sehr irgendwie die Stundenmarke knacken oder so. Deswegen ein schneller Blick nach Innsbruck Eagles zunächst zum Rodel-Weltcup. Damen-Einzelsitzer, Egele Heimsieg vor Taubitz und Bereiter aus deutscher Sicht. Bei den Herren haben wir einen Doppelsieg für Österreich, Jonas Müller von Nico Gleicher. Aus deutscher Sicht wird Max Langenhahn, der in diesem Winter auf jeden Fall die deutsche Nummer 1 ist, Dritter. Felix Loch in Anführungszeichen nur Achter und das sind dann auch schon die einzigen Top-10-Platzierungen aus deutscher Sicht. Dann haben wir den Doppelsitzer natürlich auch noch. Sieg für Degenhardt Rosenthal, die sind natürlich richtig stark unterwegs. Einmal mehr mit einem Weltcupsieg. Eidberger Schirmer auf Platz 7. Elisa Marie Storch und Pauline Patz werden Zehnte, auch die also als Nachwuchsdoppel sicherlich nicht zu vergessen. Und dann haben wir auch noch den Herrendoppelsitzer. Thomas Steu und Wolfgang Kindl gewinnen vor Bots Blume aus Lettland. Und Tobi Wendel, Tobi Alt werden Dritte. Orlamunda Gubitz aus deutscher Sicht belegen Platz 4. Moritz Jäger, Valentin Steute, genau das gleiche bei den Herren auch, werden Zwölfte. Und auch eine Teamstaffel hatten wir wieder. Das gab es ja letztes Wochenende auch schon. Diesmal allerdings mit dem besseren Ende für die Österreicher. Knapp 2/10 vor den Deutschen. Die mit Taubitz, Wendel Alt, Langenhahn und Degenhardt Rosenthal Platz 2 vor vor Italien belegen. So, dann haben wir noch kurz Bob und Skeleton Benny, die Natureisbahn in St. Moritz. Es kann ja nichts Schöneres geben. Damen-Skeleton Kimberly Boos vor Valentina Magalio und Katie Uhlender aus den USA. Susanne Kreher wird für Deutschland Vierte, Tina Hermann Fünfte, Jacqueline Pfeiffer Sechste. Also drei hinter dem Podest mit deutscher Fahne. Dann haben wir bei den Herren Christopher Grother den zweiten Platz hinter Amadeo Banis aus Italien belegt. Ein Südkoreaner Seung Li Jung auf Platz 3. Felix Seibel wird aus deutscher Sicht Siebter, Alex Jung Neunter, zeitgleich mit Felix Kaisinger. So, dann haben wir dann Mixed-Team im Skeleton, eine Wertung, die mir so auch noch nicht untergekommen ist. Kaisinger Kreher belegen Platz 2 und Pfeiffer Seibel Platz 3 hinter dem italienischen Doppelbunnies Magalio. Also das ist wahrscheinlich dann einfach eine Wertung, die zusammengeführt wird. Soweit auch mal interessant, das so zu sehen. Denn Doppelsitzer im Skeleton stelle ich mir ehrlich gesagt auch schwierig vor. Dann haben wir Monobob, Weltcupsieg für Lisa Buckwitz vor Laura Neute. Lochner vor Francesco Friedrich im Zweierbob der Frauen. Neute vor Buckwitz. Und Benny, was ist da los? Viererbob? Darauf wartest du die ganze Zeit
natürlich
schon, ich weiß es ganz genau.
Jogi
Lochner gewinnt mit 1/10 vor Francesco Friedrich.
Ja, ich wollte schon gerade sagen, ich durchforste gerade schon fleißig die Schlagzeilen zum Bob-Wochenende, weil ich
wo
zu gerne.
Wo ist das Debakel?
Genau, ich suche schon gerade nach dem Debakel und
das Zitat oder was?
Ich habe Ich habe extra nur nach Francesco Friedrich gesucht und die erste Schlagzeile ist von Achtung Tag 24. Da kann man natürlich schon viel von erwarten. Mit dem Titel, ja. Francesco Friedrich fährt Johannes Lochner nur hinterher. Zitat, ist noch ein bisschen komisch. und
was hat er gesagt, es ist noch ein bisschen komisch?
Offensichtlich. Kein gutes Zitat, aber für Tag 24 reicht es jedenfalls. Naja, aber
danke.
Ja, es scheint dann doch so ein kleiner Wechsel vonstatten zu gehen in dem Team. Wir wollen natürlich längst nicht Francesco Friedrich runterreden. Dafür ist er viel zu gut und er ist ja trotzdem eigentlich immer dahinter Zweiter. Das heißt, er ist ja nicht meilenweit entfernt. Auch jetzt wieder, wie viel waren es? 2/10?
1/10.
1/10 sogar nur. Ja. Also, er ist nicht weit weg von der Spitze und davon Debakel zu reden. Wir sprechen es zu gerne an, ist natürlich Quatsch.
Genau, aber dann lohnt sich vielleicht mal ein Blick auf die Gesamtweltcup-Wertung.
Ja.
Zweierbob, Jogi Lochner 885, Francesco Friedrich 830 und im Viererbob auch Loch nach vorne, 1095 zu 1070. Also ich finde, das ist schon ein durchaus enges Rennen. Wir haben bei Lochner Platz 1, 1, 2, 2, 1 im Viererbob und bei Friedrich 2, Achtung, 3, 1, 1, 2. Also ich glaube, da kann sich in der Saison noch ein bisschen was tun. Und wir blicken natürlich auch weiterhin drauf, was im Eiskanal so passiert. Auch da kommen ja ein paar neue Namen dazu. Dazu später mehr in den kommenden Wochen. Da kann ich noch ein bisschen was erzählen. Und dann blicken wir gleich nach der Unterbrechung noch mal ganz kurz auf den Fußball und bringen euch auf den Stand der Dinge, was bei den Australian Open in den vergangenen Minuten jetzt hier gerade passiert ist. Denn es gab noch ein paar deutsche feststehende Ergebnisse. Von daher, bis gleich.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder nochmal ganz kurz mit dem Tennis und dann mit dem Fußball, denn ja, wir sind ja multitaskingfähig, deswegen habe ich eben gerade so ein bisschen nebenbei Tennis verfolgt und habe leider keine guten Nachrichten von Altmaier, Matera und Hanfmann. Alle drei sind ausgeschieden, 7-5, 7-6, 6-2 für Borges gegen Matera. Monfils gewinnt erwartungsgemäß gegen Hanfmann 6-4, 6-3, 7-5 und Altmaier unterliegt Kotschanow in einem wirklich wahnsinnigen Tiebreak, die sich jetzt hier am Ende noch gegeben haben. 5-7, 6-3, 7-6, 7-6 am Ende, also hier ausscheiden für drei deutsche Spieler. Jan-Lennard Struff ist wie gesagt gleich noch dran, das kriegen wir jetzt nicht mehr mit rein. Aber wir freuen uns weiterhin also über Tatjana Maria und Siegemund, die schon in Runde 2 stehen. Und Benni, blicken dann kurz auf den Fußball. Ich denke nur vielleicht einfach so als Update die Ergebnisse vom Wochenende und dann vielleicht ja. Einen Blick ins internationale Geschäft, weil sonst ist ja ehrlich gesagt nicht ganz so viel los. Oder noch nicht, das geht ja dann erst so richtig los. Vielleicht nochmal die Ergebnisse vom Wochenende. Eröffnungsspiel dieses 17. Spieltags, nicht der Rückrunde. Bayern gegen Hoffenheim 3-0. Leipzig gegen Frankfurt 0-1, wichtiger Auswärtssieg für die Eintracht. Freiburg Union 0-0, Mainz Wolfsburg 1-1. Köln Heidenheim auch noch 1-1. Augsburg gegen Leverkusen. Das war das erste Mal zittern, Benni. Vielleicht ein Spiel, über das man doch mal zwei Worte sagen kann. Haben wir jetzt gestern so explizit gar nicht angesprochen. Es sah lange danach aus, dass die Augsburger mit vielleicht Nationalstürmer Philipp Tietz dem Tabellenführer einen Punkt abluchsen können.
Ja, und dann schaut man auf die Statistiken und sieht, glaube ich, ich habe jetzt gerade die Statistiken nicht vor mir, aber habe sie, glaube ich, gestern noch mal angeschaut, 24-4 Torschüsse für Leverkusen. Das haben wir gestern auch schon angesprochen. Boniface hat sich bei der nigerianischen Nationalmannschaft verletzt, deswegen muss jetzt der lange verletzungsbedingt ausgefallene Schick wieder ran und von Anfang an natürlich Leistung zeigen. Trotzdem haben sie dieses Spiel gewonnen und trotzdem ist natürlich Leverkusen damit noch Tabellenführer. Also das dazu.
Sind die Spiele, die Dortmund mal nicht gewonnen hat.
Ganz genau, das sind die Spiele, warum Dortmund gerade eben auf Rang 5 ist und nicht da, wo Leverkusen gerade steht. Dennoch, ja, Dortmund mit einem soliden Start in die offiziell ist es nicht die Rückrunde, aber
in die zweite Saisonhälfte.
Genau, in die zweite Saisonhälfte.
Zeitlich gesehen.
Jadon Sancho ist jetzt natürlich wieder zurück bei Dortmund. Direkt mit einer Vorlage, glaube ich, für Marco Reus, auch beim 3-0 gegen Darmstadt. Also auch da sieht es solide aus. Was hätten wir noch? Frankfurt, auch da ähnliche Partie wie Augsburg-Leverkusen, weil Leipzig die Partie dominierte mit über 20 Abschlüssen, glaube ich. Am Ende, ja, war es trotzdem Frankfurt, die Partie für sich entscheiden konnten, aufgrund einer schlechten Verwertung von Leipzig.
Genau, dann haben wir noch die Sonntagsspiele, Bochum gegen Bremen, ein 1-1, das am Ende dann auch nochmal hitzig wurde. Ich habe nur in der Radioübertragung gehört, dass gefühlt jeder auf dem Platz am Ende eine gelbe Karte hatte. Und den Gladbacher Sieg. 11 Stück? Ja, siehst du, guck mal. Dass Gladbach gegen Stuttgart gewonnen hat, das ist an der Stelle auch gestern im Stream schon erwähnt worden, aber ich möchte nochmal hervorheben, dass ein Ex-Amine 2 Tore geschossen hat, der sich lange schwer getan hat. Robin Hack trifft 2-mal für die Borussia.
Ganz genau, ich glaube einmal sogar nach 2 Minuten oder was war das, also das war eine sehr schnelle Führung.
Sehr, sehr schnell, genau. Ja.
Warte mal, das erste Spielminute? Nee, ich habe es gerade nicht vor mir. Naja, doch, erste Spielminute sogar. Robin Hack 1-0. Ja. Und Gladbach natürlich wichtig, weil man jetzt weiterhin nur Zehnter ist, trotz dessen, um da oben natürlich an der oberen Tabellenhälfte dran zu bleiben. Stuttgart wiederum verliert dann natürlich an Boden, weil die Konkurrenz bis auf Leipzig allesamt erfolgreich war. Wir haben ja, wenn ihr natürlich wissen wollt, wie wir es eingeschätzt haben mit Stuttgart, ob sie vielleicht da oben sich halten können oder ob es tiefer geht, dann schaut natürlich. Entweder hört ihr am Mittwoch in unsere Podcast-Folge zum Hinrundenrückblick rein oder schaut auf YouTube, wo wir gestreamt haben gestern.
Genau, das ist auf jeden Fall die Empfehlung. Und dann kann ich euch nochmal kurz sagen, was international so los ist. In Spanien sind die interessant finanzierten, möchte ich es mal nennen, aus Girona, jetzt Tabellenführer in der Liga, ein Punkt vor Madrid, 0-0 am Wochenende gegen Almeria gespielt. Barcelona und Madrid spielten nämlich Supercup, den hat Madrid für sich entschieden gegen Barcelona mit 4-1. In der Serie A ist Inter Mailand mit 5 Punkten Tabellenführer und in der Premier League ist es weiterhin spannend. Liverpool 2 Punkte vor City, Aston Villa jetzt punktgleich mit City auf Platz 3. Aber Benny, das, was ja auch interessant ist und was nicht zu kurz kommen sollte, sind die viel zitierten, aber eben auch nur, weil sie Auswirkungen auf die Bundesliga haben, Afrika und Asien Cup, die jetzt auch beide gestartet sind. Was sicherlich auch interessant ist, die Vorrunde läuft. Es gab jetzt schon einzelne interessant knappe oder deutliche Ergebnisse. Deswegen blicken wir natürlich in der K.O.-Runde da drauf und gucken mal auf jeden Fall auch rein. Also Sport Digital ist da sicherlich mal ein Blick wert. Ägypten unentschieden gegen Mosambik, Ghana verliert gegen Kap Verde. Also wir sind da schon einzelne Ergebnisse sehr interessant aufgefallen, Benni.
Ja, und gerade weil Afrika Cup oder Asien Cup dann natürlich auch immer eine Möglichkeit ist, um auf die Spieler zu schauen, die zufällig auch in Deutschland spielen. Nicht genau. Nur in der ersten ja. Liga, weil
ja, Pforzheim.
Ja, genau. Ich habe Moritz Knorr, liebe Grüße, hat uns da auf dem Laufenden gehalten auf Instagram und hat gesagt, bei Mosambik, da spielt ein Spieler namens Stanley Ratifo und der spielt in der Oberliga in der Deutschen beim ersten CFR Pforzheim. Und ja, der hat gestern einfach mal gegen Mo Salah spielen dürfen. Also ich sag mal so, das sind auch doch die Geschichten, wonach wir zehren und die man gerne erwähnt, oder?
Ja, und Start in der Startelf als Stoßstürmer.
Genau.
Eigentlich irgendein Bankdrücker.
Ja, Wahnsinn.
Auf jeden Fall. Nee, dann haben wir da ja, Kamerun gegen Guinea. Es gibt natürlich auch spannende Spiele, stimmungsmäßig sicherlich auch ganz interessant. Mali gegen Südafrika. Also auch natürlich so kriegsgebeutelte Länder, die da bei diesen großen Turnieren dabei sind. Das gleiche Phänomen sehen wir ja beim Asien-Cup auch. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel Iran gegen Palästina, das sind natürlich auch politisch irgendwie aufgeladene Duelle. Usbekistan gegen Syrien, China gegen Tadschikistan 0-0, Indien verliert gegen Australien. Also da passiert schon wirklich viel und das ist sicherlich auch mal ein Blick wert, was da passiert, wenn da so Welten aufeinanderprallen. Südkorea gegen Bahrain, das sind so zwei Länder, die man irgendwie auch sonst nie zusammenbringt.
Ja.
Ja, schon sehr, sehr interessant, wenn man über den europäischen Teller mal hinausguckt, was sehr, sehr ratsam ist.
Definitiv, gerade Afrika Cup hat ja doch auch tolle Geschichten und da sieht man ja auch durchaus teilweise sehr guten Fußball in der Endrunde und eine unfassbare Begeisterung der Fans. Also da sieht man ja auch, was Fußball in gewisser Weise schaffen kann, selbst in Ländern, in denen politisch fragwürdige Umstände herrschen. Also ich bin gespannt, wie das da weitergeht, wer sich am Ende durchsetzt und
das sind schon echt interessante Zusammensetzungen. Ja. Gruppe C, Iran, die Emirate, Hongkong und Palästina. Gruppe D, Japan, Indonesien, Irak und Vietnam. Das ist schon,
ja, Wahnsinn.
Schon heftig irgendwie. Ja, wir blicken drauf, was sich da sportlich ergibt in den kommenden Tagen. Und dann sind wir am Ende dieser 198. Folge angelangt. Den Athleten der Woche lassen wir uns noch einfallen. Ich verspreche es an der Stelle nicht, aber es wird irgendwann geschehen, bevor hier bei uns nächste Lebensabschnitte anstehen. Dazu später mehr. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Viel Spaß mit den Australian Open, viel Spaß mit den NFL Playoffs und mit allem anderen, der Polish Tour und viele mehr, was im Sport passiert. Nächsten Montag dann wieder alles Aktuelle bei uns in Folge 200.
Ja, neuer Meilenstein und genau, wie gesagt, wir hören uns dann.
Weiter geht der Wahnsinn.
Weiter geht der Wahnsinn. Es ist noch kein
Handball-EM habe ich vergessen. Natürlich.
Handball-EM natürlich auch noch. Es ist noch kein Ende in Sicht mit irgendwas. Wir senden weiter. Wir senden auch schon am Mittwoch weiter. Wie gesagt, da gibt es dann unsere Rückschau auf die Hinrunde der Bundesliga. Und ansonsten hören wir uns, wie gesagt, Montag wieder in der regulären und 200. Rekordfolge von On the Pitch, der Sportpodcast.
Ja. Reinschauen bei YouTube, Instagram und Co. Ciao, ciao.
Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.